So the way Lightning Talks work, every speaker has slides, which I'll be running off of my laptop, or some kind of contact information. Every speaker has 4 minutes, and close to the 4 minute mark, I will ask, just say extend time, and if you like the speaker, you will go. Yay. And if you don't like the speaker, you will go. Exactly, and then we'll cut it off. If you guys like the speaker, they'll get an extra minute. If not, they'll stop. Speakers, don't forget to call slide if you have more than one slide to advance. And without any further ado, Pastor, would you like to take it away? Great, give him a round of applause. And speakers, be sure to introduce yourselves and your topic.
Okay.
Go.
Hallo, herzlich willkommen. Der gestern hier bei Lightning Talks. Ich habe gestern schon Vortrag gehalten über Podcasts. Ich kann nicht nur Podcasts, ich kann auch Smart Home Forensik. Pascal Boschim ist mein Name. Ich wollte mal ein bisschen erzählen über Smart Home Forensik, weil jeder hat ja von euch ein Smartphone in der Hand, was ihr da alles so für Daten drauf habt und was die Behörden mit den Smartphones alles so machen können. Fragt mich bitte jetzt nicht, woher ich das weiß. Das könnt ihr mich nachher privat fragen, nach dem Talk. Könnt ihr mich gerne kontaktieren, woher ich weiß, wie die Behörden das machen. Behörden selber beschlagnahmen Handys, beschlagnahmen Beweismittel und untersuchen. Das ist alles bekannt. Und heutzutage Smartphones sind sehr begehrt, weil da habt ihr ja euer Leben drauf. Da ist natürlich alles auch gespeichert, mit wem habt ihr telefoniert, wo sind eure Kontakte, wo wart ihr, wo habt ihr euch aufgehalten, welche E-Mail-Kontakte habt ihr so, mit wem redet ihr und was fotografiert ihr, wo haltet ihr euch auf. Und wenn Smartphones beschlagnahmt werden, machen die Behörden eines, die versuchen das Smartphone am Leben zu halten. Das Ding muss anbleiben, sollte anbleiben, soweit es geht. Da kommt ein Akku dran, wird ein Akku dran gesteckt, dass der weiter mit Strom versorgt wird. Das Smartphone kommt dann Faraday back. Weiß jemand wieso? Ganz einfach, sonst könnte das Smartphone ja löschen. Wenn er sagt, oh, das Smartphone ist ja weg, und sagt da jemand Bescheid, sagt, lösch mal das Smartphone. Ich bin gerade hier festgenommen worden, mein Smartphone ist gerade in der Asservatenkammer, dann muss das in den Faraday back gepackt werden, damit das nicht mal von draußen erreichbar ist, wo man da draußen tun kann, da nicht verändert werden können. Das heißt, das wird erstmal abgeschirmt und am Leben erhalten. Danach wird das Smartphone an einen Gerät angeschlossen, was man hier unten von euch rechts aussieht, das ist einmal so ein kleines Gerätchen, was die Ermittler heutzutage alle haben. Behörden weltweit haben diese UFEDs von der Firma Cellebrite, werden die vertrieben, die Geräte. Da werden Handys, Smartphones angeschlossen und die werden geklont. Die Handys, Smartphones werden alle geklont und danach werden die einfach forensisch untersucht, was da alles drauf gespeichert ist. Das ist einmal physikalisches Klonen und man kann auch logisch diese Geräte auslesen. Dafür nehmen die Ermittler teilweise andere Software auch mit an die Hand, wie zum Beispiel Oxygen Forensic Suite. Und da kann man dann schön grafisch ausgewertet sich das ganze Smartphone anschauen, vom Inhalt her. Das heißt, die Ermittler schauen sich an, welche Fotos ihr gemacht habt, wo ihr da wart, wo ihr wart, wo ihr E-Mails versendet habt, wo ihr wart, wann ihr welche SMS bekommen habt. Woher wissen die das? Ihr habt alle GPS an euer Smartphone. Das heißt, das Smartphone taggt jeder Modell natürlich auch die Positionsdaten mit an eure Aktionen. Das wird sauber grafisch ausgewertet. Also Glückwunsch, ihr macht GPS natürlich aus. Kann man euch nicht mehr orten. Falsch, es gibt natürlich die Positionsdaten über die Antennenstandortbestimmung. Das heißt, wenn ihr das ausschaltet, könnt ihr nicht telefonieren und das ist ja nicht Sinn der Sache. Das heißt, man kann euch immer orten, wo ihr wart, was ihr gemacht habt mit den Dingern. Das werten die aus, lesen die aus und das wird zum größten Teil herangezogen. Ich weiß es, um die Unschuldsvermutung zu beweisen, teilweise nicht die Schuld zu beweisen, sondern die Unschuldsvermutung zu beweisen, denn vielerorts ist es wichtig zu wissen, wo eine Person war, wo etwas passiert ist. Und meistens kann man dann bestätigen, die Person war gar nicht an diesem Ort und hat was ganz anderes gemacht und kann etwas nicht getan haben. Ich kann einen Fall erzählen, zum Beispiel Schleuserbanden im Bereich der osteuropäischen Grenze zu Deutschland hin. Schleusen mal wieder ahnungslose Leute für viel Geld über die Grenze und man fängt immer so einen Schleuser mit 20 Leuten im Auto, im Kastenwagen und man fragt sich, wo grabet der die auf, dieser Schleuser? Den nimmt man natürlich fest und ja, der ist irgendwann wieder draußen. Man will den Kopf der Bande herausfinden. Was macht man? Von 3 Schleusern, die in einer Woche festgenommen werden, werden die Smartphones ausgewertet und es wird ausgewertet, wo haben die sich alle mal aufgehalten in den letzten 3 Wochen? Und dann gibt es Überschneidungen. Man kann feststellen, alle 3 Schleuser, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, werden zu einem Standort außerhalb von Deutschland mal zugewiesen durch GPS-Daten, durch Positionsbestimmungen. Und dadurch weiß man ganz genau, wo der Kopf der Schleuserbande sitzt. Und da kann man feststellen, da haben sie getroffen, da kann man zuschlagen. Das hat also auch sein Gutes, diese Auswertung. Ganz normales Beweismittel. Das Smartphone verrät dann ziemlich viele bei euch. Bilder, Videos, die ihr macht, die begehrten Dingerchen, die ich am meisten gesehen habe, diese iPhones, wenn man das nicht besonders einstellt, wird alles drauf gespeichert. Das heißt, alle GPS-Daten, wenn ihr GPS-Ortungsdienste immer anhabt, kann ich ein ganzes Profil von euch erstellen, wo ihr euch letzten 3 Jahre bewegt habt, solange ihr das iPhone habt. Es wird alles mitgespeichert. Jedes Bild bekommt GPS-Tag, das ist nichts Neues, aber auch E-Mails, auch SMS, auch Telefonanrufe, Internetaufrufe, alles wird mit GPS getaggt, dass man ein ganz genaues Profil bilden kann.
Extend Time.
Ja, und das ist bitte nicht die Consolidated Database, die ist unbrauchbar für Forensiker, auch wenn viele meinen, das ist was anderes, die wird für forensische Ermittlungen nicht herangezogen, die ist unbrauchbar. So, das in Kurzform. Jetzt 2, 3 kurze Fragen in 3 Sekunden. Im iPhone wird gespeichert, wo eine Person sich an welchen WLAN Access Point angebunden hat und kann man ungefähr Ortsbestimmung machen, ist unbrauchbar, so ungenau.
Helfen Remote Wipes oder ist das auch nur...
Ja, bei iPhone helfen die, bei anderen Geräten nicht. Ja.
Kann man sonst irgendwas machen?
Ja, ich habe ein Video aufgenommen mit dem Norddeutschen Rundfunk. Wir haben ein Telefon auf den Boden gelegt und sind mit dem Video drüber gefahren. Damage, physical damage.
Das sind alle Telefonmodelle. Es gibt ja auch sowas wie N900, M9 und sowas.
Alles, was das Smartphone und das intelligente Telefon bedeutet. Endlich nicht nur Smartphones. Vielen Dank.
Der Frank hat Software läuft gerade hier.
Okay. Can we get next speaker? Yep. And then one thing I forgot to mention, about 50 seconds after calling for extending time, we'll go like this, counting down from 10, and then when I get to 5, you can go
5, 4, 3, 2, 1,
lift off. Normally people make some kind of buzzer sound, but I guess this app that I have is loud enough for that, so. All right, you ready? Okay, don't forget to introduce yourself, and go.
Okay, hallo, ich bin Viktor, ich bin der SysAdmin an diesem Lehrstuhl für Ingenieurgeologie und Hydrogeologie und Ernex-Leit. Da bin ich verwickelt worden in dieses Projekt, was sich beschäftigt mit Mega-Urbanisierung und der Auswirkungen, die das auf die Wasserressourcen hat. Hier sieht man die Stadt Guangzhou in China. Da ist die Bevölkerung in 8 Jahren auf mehr als das Doppelte gewachsen. Das ist enormes Stadtwachstum. Man sieht das hier auch an der Skyline. Next slide. Das Interessante an Guangzhou ist, die Stadt liegt im Perlenflussdelta, das heißt, die ist mitten ins Wasser gebaut. Also das Wasser fließt praktisch durch die Häuser, es sind überall Gewässerarme in der Stadt. Next slide, please. Die Kanalisation ist durch das schnelle Wachstum sehr informell geprägt, wie auch die sonstige Infrastruktur. Ja, das sieht man da. Die Abwässerkanäle sind meistens einfach nur irgendwelche offenen Gräben. Das gleiche gilt für die Frischwasserversorgung, die schlecht abgeschirmt ist. Es gibt einen regen Austausch von Wasser, auch durch den Tidenhub in dem Flussdelta. Next slide, please. Das Problembewusstsein für Umweltverschmutzung im Allgemeinen ist auch sehr begrenzt, wie man da sieht. Es wird auch politisch nichts unternommen. Next slide, please. Dieselbe Situation findet man natürlich in anderen schnell wachsenden Entwicklungsregionen, hier Hyderabad, Indien. Also ist klar, dass es ein ganz umfassendes Problem ist in schnell wachsenden Entwicklungsländern. Next slide. Was tut der Lehrstuhl für Ingenieurgeologie und Hydrogeologie? Wie versuchen wir uns diesem Problem anzunähern? Wir segmentieren diese Städte in sogenannte Urban Units. Werden bestimmte Regionen zusammengefasst, die strukturell homogen sind. Also hier, das ist meinetwegen grau, bedeutet jetzt Parkplatz, grün sind Grünflächen, es gibt teure Wohnviertel, billige Wohnviertel und so weiter. Das sind dann die Urban Units, das ist die grundlegende Untersuchungseinheit. Next slide. Über die sammeln wir dann Daten. Das sind vielfältige Daten, das ist auch natürlich alles noch nicht ganz klar, was da gesammelt werden soll. Es ist auch klar, dass diese Daten natürlich alle im inhaltlichen Zusammenhang stehen. Also jemand, der arm ist, verbraucht typischerweise weniger Wasser, jemand, der reich ist, verbraucht viel Wasser. Das ist einer also komplexen Dynamik unterworfen. Ja, und das ist natürlich, diese ganzen Daten sind auch raumbezogen. Next slide. Das Problem dabei ist, also einmal ist nicht klar, welche Daten werden gebraucht, wie werden sie erhoben, in welcher Form und wie ist die Interaktion zwischen diesen Daten. Deswegen, also die sind dann auf mich zugekommen, haben gesagt, mach uns mal eine Datenbank. Dann habe ich gesagt, was für Daten wollt ihr eigentlich erheben? Ja, wissen wir nicht. Gut, dann muss man es natürlich auf einer höheren semantischen Ebene angehen, also in Form eines Wissensmodells. Das, wer bei den Semantic Web Talks war, der hat das daher vielleicht gehört, also in OWL oder anderen Ontologiesprachen modelliert man dann das abstrakte Wissen, was man über das megaurbane System hat, um die inhaltlichen Beziehungen zwischen den Daten zu veranschaulichen. Das Nette daran ist, dass man daraus, dass man diese Wissensbasis, die dadurch entsteht, auch als Wissensbasis für kognitiv-robotische Agenten nutzen kann. Next slide, please. Ja. Das ist jetzt so ein billiges Architektur-Mockup. Also wir haben diese raumbezogenen Daten unten links, SQL, also typisch bekannt, darauf aufsetzend die Knowledge Base, die uns sagt, wie diese Daten zusammenhängen und wie die interagieren und wie das System Megastadt mit dem System Wasserversorgung interagiert. Darauf greifen dann Agenten zu. Das sind ja eben letztendlich Computerprogramme, die haben eine Verhaltensspezifikation, die in irgendeiner darauf zugeschnittenen Sprache modelliert werden muss. Also diese Verhaltensspezifikation hat hauptsächlich Ziele vor, die die Agenten verfolgen und versuchen halt in dieser durch die Wissensbasis und Datenbank beschriebenen Welt diese Ziele zu erreichen. Und die Hoffnung ist, dass man dadurch eine realistische Prognose und szenariobasierte Simulation machen kann. Next slide, please. Ja, und was wir jetzt wollen, also das ist alles nur eine Idee eigentlich. Wir haben eine Zusage über Kooperation von der Knowledge Based Systems Group von der RWTH, also Informatik-Lehrstuhl. Also wir suchen jetzt eigentlich Informatiker, Hacker, Entwickler, Leute, die sich dafür interessieren, für interdisziplinäre Forschung und gerne eine Bachelor- oder Masterarbeit schreiben möchten zu dem Thema. Also das kann Referenzimplementierung sein oder Entwürfe oder sonst was.
3, 4, 3, 2, 1, lift off!
Ether to any, ready to go? Okay, and go.
Hallo, ich bin Sebastian oder Seba und ich möchte euch was über Ether to any erzählen. Slide. Ether to any ist eine Python-Base-Class, die ich mal geschrieben habe, um Ethernet oder IP über irgendwas zu tunneln. Das Ganze basiert auf einem Tun- oder Tab-Device. Und man kriegt quasi unter Linux einfach eine normale Netzwerkkarte, mit der man rumspielen kann, auf die man eine IP konfigurieren kann. Auf der anderen Seite in Python bekommt man einen Socket, auf dem man lesen kann und schreiben kann und quasi einfach großen Mist mit Netzwerkverkehr machen kann. Und ich wollte euch einfach mal ein paar Beispiele zeigen, was man damit machen kann. Slide. Hier haben wir das IRC VPN, das IRC Virtual Public Network. Mehrere Bots joinen einen IRC-Channel und pasten einfach ihren Netzwerk-Traffic da rein. Die anderen Bots lesen das dann und interpretieren es wieder als Netzwerk-Traffic. Hier haben wir Ethernet und der Channel wird quasi als Hub benutzt. Slide. Das nächste ist IP über QR-Codes. wir hatten auf dem Camp das Problem, Audio. Wir hatten auf dem Camp das Problem, dass wir auf unserem Teil der Campsite kein Netz hatten. Die auf der anderen Seite hatten Netz. Wir hatten überlegt, uns, wir besorgen uns 2 Beamer, 2 Webcams und machen dann halt IP über QR-Codes über die Straße. Es mangelte an Beamer, aber wir haben es implementiert bekommen. Und darüber laufen so 13 KBS, was hauptsächlich daran liegt, dass die eine Kamera keine HD-Kamera ist. Naja, muss man halt die MTU kleiner setzen. Slide. Das nächste ist IP über Spam, über IMAP oder SMB. Diese IP-Pakete werden je nachdem encodiert und aus ihnen wird eine, also werden in einen Mail verpackt und werden in Spam codiert. Slide. Das sieht man auf dem nächsten noch sehr schön. Das ist... diese Mail ist quasi mit so einer Art regulären Sprache, die aus beliebigen Daten Spam-Mails generiert, geschrieben. Passiert leider dadurch, dass ein IP-Paket ungefähr 74 Kilobyte groß wird. Aber auch darüber kriegt man bis zu 15 KWS und es ist es, quasi auf der einen Seite kann man einen normalen Mail-Server nehmen, einfach einen SMTP-Server damit starten oder auch ein beliebiges IMAP-Postfach. Slide. Das hier ist... IP über Twitter. Wir haben das Problem, man darf nur 1000 Tweets am Tag absetzen, was einem ungefähr 100, 200 Kilobyte, also ausgerechnet waren es 3 Byte pro Sekunde, würde man über den Tag kontinuierlich Daten versenden. Hier sehen wir eine SSH-Verbindung über Twitter. Es leckt ziemlich, man hat eine Roundtrip-Time von 2 Sekunden, das Encoding ist ziemlich scheiße. Weil Twitter ist manche Unicode-Bytes auf, also genau, das müsst ihr noch dazu sagen, ist es so encoded, dass in einem Character, da Twitter ja 140 Character, also Zeichen hat und nicht Byte, kann man da bis zu 280 Zeichen, also Byte an Payload übertragen, indem man einfach 2 Bytes in einen Unicode-Character haut. Aber naja, jedenfalls, man kann darüber pingen, man kann darüber sogar Webseiten abrufen, aber nur einmal am Tag. Slide. Das letzte, was ich noch da habe, war dann IP über USB-Sticks. Man schreibt einfach seine ganzen Netzwerkpakete auf den USB-Stick drauf in einen Folder, reicht das dann seinem Partner am Tisch rüber, der steckt den wieder an und über UDEF wird das Ding gemountet und man die ganzen Netzwerkpakete fallen wieder auf dem Interface raus. Wenn man da UDP drüber macht, kann man da auch mehrere hundert Megabyte einfach an irgendeinem Socket pipen, auf den USB-Stick drauf und dann später wieder anstecken. Das Ganze passierte auch unter anderem, um RFC 1149 zu implementieren, IP over Avian Carrier, Slide. Wir haben nämlich den USB-Stick dann an einen Quantencopter gehängt. Also ich habe nicht das Bild da, wo wir das noch mit Duct Tape fixieren, wie es im RFC spezifiziert ist.
Extend ja. Time.
Ja, haben wir auf dem Congress auch ausprobiert, zwischen 2 Tischen hin und her geflogen, nachts um 5 zwischen Tag 3 und Tag 4. 74 Sekunden Roundtrip-Time, also nicht geeignet für TCP, aber für UDP oder ICP kein Problem. Ja, Slide. Wer sich das Ganze mal anschauen möchte oder ausprobieren möchte, da sind die Sourcen. Ich wollte auch immer noch mal das auf meine Homepage packen, passiert auch noch. Ihr könnt mich erreichen über Mail, seba@samserver.de oder auch Jabber. Ja, das nächste, was jetzt noch irgendwie kommt, ist IP über XMPP, was ich glaube ein ganzes Stück performanter ist und dass man da auch wesentlich mehr mitmachen kann. Und ja, das war's. Fragen?
Ja?
Müssen wir mal analysieren, ne?
I think you used up your 7 seconds for questions, but that was good. Wow. All right, coming up next we have a presentation. We tried to get the slides in last minute, but various different PowerPoint things, there wasn't much of a chance. We just have one graphic with a which will be explained shortly. And without any further ado, go for it.
Ja, ich bin Alex. Ich habe gestern schon einen Vortrag gehalten, bin momentan noch im Abiturstress so ein bisschen und habe mir deswegen gedacht, ich halte mal einen Vortrag über Probleme an Berliner Schulen in Bezug auf IT. Wir haben nämlich häufig immer das Problem, dass es heißt, hey, wir müssen mehr Geld in Berliner Schulen stecken. Ich komme aus Berlin, deswegen Berlin als Beispiel hier, weil damit unterstützen wir die Schüler. Berlin ist nämlich im Bundesländervergleich, wie man hier ganz gut sehen kann, woran auch immer das gemessen wird, ganz hinten. Was daran interessant ist, Berlin ist das Bundesland, was am meisten Geld pro Schüler ausgibt. Die Frage ist, wo geht das ganze Geld hin? In Sicherheitsdienst unter anderem, wunderbar, ist hier gerade eingeworfen worden, Neukölln ist da ein gutes Beispiel für. Ich habe das Ganze auf den IT-Sektor mal ein bisschen bezogen, habe da ein paar Informationen, woher bitte Private nachher fragen. Da gibt es so ein paar schöne Sachen, dass da Lehrer wunderbares Know-how an den Tag legen und der Senat da ein paar Probleme hat. Das heißt, wenn irgendwo ein Projekt, was auf IT oder irgendwas bezogen werden soll, umgesetzt werden soll, dann braucht man dafür Gelder und dafür wird dann eine Ausschreibung gemacht und die billigste Firma wird genommen. Das ist der Punkt, man muss es weltweit, muss es deutschlandweit ausschreiben und die billigste Firma macht das dann einfach. Endet dann darin, dass dann zum Teil Putzkräfte, weil sie Geld sparen müssen, mit einem gleichen Lappen erst die Toiletten und dann die Schultische abwischen. Oder dann eben drei IT-Räume von drei verschiedenen Firmen implementiert werden. Was sehr cool ist, dann hat nämlich jeder Schüler seinen eigenen Ordner, aber eben mal drei und kann auch nur von dem jeweils eigenen Rechner darauf zugreifen. Das heißt, man muss immer zwischen den ganzen Räumen hin und her rennen. Gut, da wäre vielleicht IP via irgendwas sinnvoll für gewesen, aber gut, ne? Zweite Sache ist natürlich, dass ganz viel Lehrer-Know-how fehlt. Wir haben Lehrer, die überhaupt keine Ahnung haben. Letztens hieß es, wie kann ich dann hier Fotos von mir auf meinen USB-Stick kopieren? Ja, dann machen sie ein zweites Fenster auf. Wie zweites Fenster? Ich habe bisher alles immer nur im Vollbild benutzt. Da gibt es zwei Fenster, was mache ich denn damit? Wir haben ganz viel Geld, was verschwendet wird für wunderbare Hardware an Schulen. Es gibt neuerdings so ganz cool für 200 Euro zu kaufen eine kleine Kamera, die ist gemountet und dann lege ich wieder Papier drunter, das wird auf dem Beamer projiziert. Im Endeffekt eine 20 Euro Webcam an einen Holzstock geschraubt, aber dafür zahle ich mich dumm und dusselig in solchen Dingen. Anderes Know-how ist dann, wir haben schöne Whiteboards, die 500 Euro das Stück kosten oder drüber sind, die dann schön mit Permanent Edding beschrieben werden, was wunderbar ist, um die Funktion weiterhin zu gewährleisten. Das nächste ist, was der Senat neuerdings macht, er baut Schulen um, hat vielleicht der ein oder andere von gehört, wir haben die Sekundarschulen und lässt dafür bestimmte Schulen abrüsten. Eine Schule von einer bekannten Schulleiterin von mir hat momentan neue Whiteboards gekriegt, neue Computerräume, alles niegelnagelneu. Jetzt hat er sie nachgesagt, er hat ein bisschen wenig Schüler. Wir reißen die Räume wieder ein und geben die an irgendwelche Vereine zur Miete. Dementsprechend wird die ganze Technik in die Tonne getreten bzw. verschenkt. Da sind mehrere hunderttausend Euro reingegangen. Jo, da sieht man eigentlich, wie gut das ganze Geld in diesem ganzen Krams verloren geht. Und worum es mir eigentlich geht, ist, weil es betrifft ja vielleicht nicht alle hier, die sind ein bisschen älter zum Teil, sind aus der Schule raus, glaube ich zumindest, einige sind vielleicht trotzdem noch Lehrer geblieben, man müsste das Ganze mal sammeln. Das heißt immer, man müsste, aber ich würde mich dafür stark machen, dass man vielleicht, wenn sich da ein, zwei Leute finden, ein Projekt aufmacht, wo einfach diese ganzen Probleme mal gesammelt werden, weil Eltern sagen dazu meistens eben nichts, die nehmen das halt hin und dann ist gut. Der Förderverein kloppt Geld rein in die Schulen ohne Ende. Und dementsprechend, finde ich, sollte man die ganzen Probleme mal öffentlich machen in der Hinsicht. Dementsprechend wäre es cool, wenn man mich antwittert, mailt oder ähnliches, ihr selber Erfahrungen gemacht habt in der Schule, ihr das über Freunde mitkriegt, wo man da einfach einen Blog draus macht oder eine Sammelliste.
Extend time.
Was da passiert. Ja, antwittern über Mighty2 bei Twitter mit Y, sowie die Programmiersprache oder das Content-Management-System. Oder eben per Mail. Mailadresse gibt es dann gleich, wenn man mich nochmal anquatscht, weil lohnt jetzt so nicht. Ja, Fragen sonst in der Richtung. Da hinten.
Könnte man jetzt Neukölln in irgendwas anderes umbenennen vielleicht?
Das neue Köln? Achso, ja. Könnte man tun, wahrscheinlich, aber ich glaube, das macht es nicht unbedingt besser. Das ist ähnlich wie die Debatte, man sollte Hartz IV umbenennen in Bedürftigenförderungsgeld oder sonstiges. Hm? Ja, oder NPD verbieten, genau. Bringt auch nichts. Andere Fragen in der hier Richtung. Erfahrungen, die ihr gemacht habt. Dann war's das.
Cool, cool, cool. And then we have one final talk. Unless anybody has a talk that they've been preparing right here in the room. Do you have any last minute, very last minute lightning talks? Yes, no? Okay, if not, a pitch for Unicode and UTF-8.
Okay.
Are you ready?
Yep. Okay, so Unicode and UTF-8, because not everybody knows everything about it. Slide. So, okay, the beginning was code, the chaos, so many encodings, many different ways to encode the same characters over and over. They were not compatible. ASCII had this funny code pages, so that basically you had the same number to represent different symbols, so that when you had something written in German and you would give it to somebody living in Italy, they would not get the letters right, or give it to somebody with a Cyrillic alphabet, they would never get the letters right. So they said, oh, we have so many standards, let's make a new one. It's like, let's make a new standard to cover all the use cases, right? So the idea is, okay, let's take all the characters that exist in all the possible code pages and all the possible encodings, and let's put all them together into this new standard that's called the Unicode. So the idea is that each symbol, because they're not even characters, they're symbols, they have a unique number identifying them. The idea is to cover all the possible languages. Of course, you need more than just 8 bits. Okay, the Japanese encoding system already used two bytes because, yeah, Chinese and Japanese, they have that many characters. Yeah, it was even that was not enough. Next slide. So, okay, we have these big numbers and we need to represent them. How do we represent this big number? It's the numbers are up to 2 to the 20th plus 64k, because it's 17 times 64k, because it must be too easy. Okay, so you need 32 bits to represent them and fix it with. But of course, most of the characters are in the ASCII, or more or less in the ASCII area, so you would just waste 2 bytes every time, or even more, or 3. UTF-16 exists because in the beginning they thought, okay, 2 bytes are enough for every language in the world. Okay, they were wrong. So basically, UTF-16 means that every character is represented with 16 bits when it's enough, or with extended combinations. So basically you have two 16 bits blocks, so 32 bits, to represent single character. And then UTF-8, which is the solution, really. Okay. So how does it work? Basically, it encodes up to, it can encode all the possible Unicode characters with 1 to 4 bytes. This means, yes, that you never know how long is a character going to be, basically, and you cannot say, okay, it's fixed with, no, it varies. The good thing is that you never go over 4, so you never do worse than UTF-32 anyway. The idea is that, okay, if the first is 0, then the rest is 7 bits. It's exactly like ASCII. So if you have a standard 7-bit ASCII, it's valid Unicode. And then you do this commenting, basically. The first bits indicate how long is the thing going to be, and and then you have some payload, so to say. And then the following bits, the following bytes have this 1-0 at the beginning. That means this is the start of a continuation. I mean, this is a continuation byte of a longer character. This means that basically, if you scan in one direction or in the other direction, you can still determine if you are reading a character correctly.
Extend time.
Yeah. Because, for example, other 2-byte systems like Shift G's or Big Five, that is the one of the legacy systems for Chinese and Japanese, they have this problem that basically, if you have some problems and you lose some bytes, you never know if you cannot find the boundaries. Well, in this system you can, because if you start decoding something that starts with 1-0, it's obviously it's broken, so you can just skip until you see something that makes sense. If you see something that starts with the 1-1-1 bits, it means that you have a longer character. But if after, let's say, 1-1-1-1-0, then you find something like 0 at the beginning, it means that you lost something in a way, and that's broken and you can discard it and you can still decode it correctly.
Five,
same for backwards.
Three.
Hope it was useful.
Two, one.
Okay. All right, great. Any very last minute lightning talks? Very, very last minute? Okay, guys, thank you so much for attending. Another huge round of applause for everybody who gave a last minute lightning talk.